zusammenhängende Akten in Bezug auf eigenartige, wunderbare Erlebnisse Jesu, die im Allgemeinen erzählt werden, einmal in Matthäus 26, dann in Markus 14, dann in Lukas 7, 36, dann in Lukas 10, 38 und in Johannes 12 von Vers 1 an. Da sind immer nur die ersten Verse angegeben, und da handelt es sich um das Erleben Jesu, wie er von Frauen, die ihn lieben, gesalbt wird. Wir haben gehört, da liegen etwa 5 verschiedene neutestamentliche Stellen vor, und wenn man da nicht genau hinsieht, dann haben Menschen, denen daran liegt, zu beweisen, dass die Bibel unmöglich Gottes Wort sein kann, meinen die hier wieder Beweismaterial zu haben, um ihre Einstellung zum Wort Gottes unter Beweis zu stellen. In Wirklichkeit sind die Dinge, wie sie an den verschiedenen Stellen beschrieben werden, wiederum, wie immer in solchen Fällen, umso wunderbarer und umso buntfarbiger und mannigfaltiger in Bezug auf die verschiedenen Erlebnisse Jesu. Weil man meint, dass alles sei, es handelt sich hier um ein und dasselbe Erlebnis Jesu. Dabei wird nicht einmal beachtet, an welchem Ort es geschehen ist, nicht? Und wer da zugegen war und was da geschah und so weiter. Nur weil es ähnlichen Inhalt hat. Nicht? Ich darf gerade am Anfang die 3 hauptsächlichsten Erlebnisse Jesu wie folgt aufzählen. Und zwar, wie heißt der Ort, wo das Betreffende geschah? Wer war der Gastgeber? Wer waren die Gäste? Wer kam dazu? Die Besucher. Worin bestand die Handlung? Und dann noch allgemeine Bemerkungen, die einfach zu beachten sind, wenn man wirklich klar sehen will. Eben kommt ja wieder in den Sinn, was Petrus schreibt, in Bezug auf Spötter, nicht? In Bezug auf die Bibel als Wort Gottes, ihren Spott zur Schau stellen, dass es ihnen nach ihrem eigenen Willen verborgen ist, wie es wirklich wunderbar ist. In Matthäus 26 und Markus 14 haben wir obwohl 2 verschiedene Evangelisten schreiben, genau übereinstimmende Bericht. Und da handelt es sich darum, der Ort, wo das geschieht, Bethanien. Aber bitte nicht etwa bei Martha und Maria, sondern im Hause eines Simons, der den Zunamen hat, der Aussätzige. Das ist der Gastgeber in Bethanien. Die Besucher, die Gäste, sind Jesus und seine Jünger. Und dann erscheint hier im Hause Simons des Aussätzigen einfach eine Frau, ohne Namen und so weiter. Und die salbt nur das Haupt Jesu. Und dann haben nur, die Jünger haben nur eines zu tun, zu reklamieren, die Frau, der Frau zu sagen, welche Verschwendung. Ne? Und Jesus nimmt diese Frau in wunderbarer Weise in Schutz. Wir dürfen ja nachher dann auf die Einzelheiten eingehen. Nicht? Ja. Das ist der erste Ort, das erste Geschehen, nur an diesem Ort, der Gastgeber noch einmal, ein gewisser Simon, der Aussätzige. Dann haben wir in Lukas 7,36 den Ort in Nain. Wir denken an die Auferweckung des Jünglings von Nain. In Nain. Da lädt auch ein Simon ein, aber nicht der sogenannte Aussätzige, sondern ein Pharisäer. In Nain. Wieder sind Jesus und seine Jünger versammelt. Wieder erscheint ein Weib. Aber mit welchem Zunamen? Als bekannte Sünderin in Nain, in dieser Stadt. Was macht die? Nur ganz kurz. Die begibt sich, nicht? Sie lagen zu Tische, die Speisen in der Mitte, ausgebreitet, und die Jünger ringsum, also die Häupter gegen die Mitte und die Füße immer nach außen. Das war die normale Ordnung bei, das war der Tisch bei damals. Die kommt herein, sucht Jesus, tritt sehr zögernd von hinten an seine Füße, und weint, merkt, dass die Tränen seine Füße benetzen, sofort bückt sie sich und trocknet mit den Haaren seine Füße, und bei der Gelegenheit küsst sie seine Füße noch, und erst jetzt salbt sie noch seine Füße mit der kostbaren Narbe. Wir merken, anderer Ort, anderer Gastgeber, eine andere Frau, ganz andere Frau, nicht die erste war, an der gab es nichts auszusetzen, nicht? Nur, dass sie die Verschwendung mit dieser kostbaren Salbe vornahm. Da hat der Gastgeber, der Pharisäer, etwas zu meckern. Vorerst meckert er so, dass niemand es hört in seinem Herzen. Wenn dieser Jesus da ein Prophet wäre, nicht? Dann wüsste er ja, was das für eine ist. Also ist er unmöglich ein Prophet. Nicht? Und dann sagt Jesus, nicht, der die Gedanken der Herzen kennt, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Nicht so. Und dann, das lesen wir dann noch genau, also wir merken, eine ganz andere Situation, ein anderes Benehmen. Dann kommt ja das Gleichnis Jesus, es waren zwei Schuldner, nicht, gegenüber einem Gläubiger, der eine war 500 schuldig und der andere nur 50 und so weiter. Das ist die Situation, das geschehen ist in Nain, nach Lukas 7, Vers 36. Und jetzt kommt drittens wieder ein Geschehen, wo? In Bethanien. Aber jetzt nicht im Haus Simons des Aussätzigen, sondern bei Martha und Maria. Wieder sind Jesus und seine Jünger eingeladen und da kommt jetzt niemand dazu. Was geschieht? Das ist jetzt Lukas 10, 38, nur die Erzählung, dass während die Martha das Essen bereitet und Haushaltspflichten erfüllt, zu meckern beginnt bei Jesus, sage ich, der soll mir auch helfen, ne? Weil sie zu Füßen Jesu saß und seinen Worten lauschte. Dann wissen wir auch, wie Jesus Stellung bezogen hat. Nicht? Martha, du bist um viele Dinge besorgt. Nicht? Und sie hat das gute Teil erwählt. Dann, jetzt kommt das Neue, in Johannes 12, Vers 1. Jetzt ist er wieder bei Martha und Maria, aber schon an der Tafel. Nicht, dass die Martha jetzt erst das Essen bereitet, nicht? Und arbeitet. Und zwar heißt es noch 6 Tage vor Passa. Und ich habe darauf geachtet, alle diese verschiedenen Geschehnisse fanden statt wenige Tage vor Gethsemane und Golgatha. Wir erinnern uns sofort, was Jesus unter anderem dann sagt, sie hat mich zuvor zu meinem Begräbnis gesalbt. Was geschieht hier? Sehr einfach oder einfach. Maria salbt jetzt direkt seine Füße. Er liegt auch da zu Tische. Erstes, sie salbt seine Füße, trocknet sie mit ihren Haaren, gießt jetzt die ganze Salbe aus, sodass das ganze Haus erfüllt ist mit diesem wunderbaren Geruch. Das sind also 3 ähnliche und doch ganz verschiedene Geschehnisse. Ist es schön, wenn man das deutlich sehen kann? Ne? Dann weiß man, aha, dass es so ist, wenn wir bei solchen Gelegenheiten klar sehen wollen, dass es nichts anderes gibt, als genau hinzusehen und hinzuhören und auf jedes Wort zu achten. Nicht einfach zu überblicken, ja, das ist das da und der schreibt halt was ganz anderes, nicht wahr? Und dann, also der hat was gehört und hat dann so geschrieben, wie er es für richtig gefunden hat. Nein. Es ist der Heilige Geist, der hier in mathematischer Präzision alles in Worten so gefasst hat, wie es der Wahrheit Gottes und der Wirklichkeit entspricht. So, schlagen wir auf Matthäus 26. Matthäus 26, wir merken nicht. Matthäus hat 28 Kapitel, also Kapitel 26, weit hinten. Ja. Matthäus 26, von Vers 6 an. Als aber Jesus in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, kam ein Weib zu ihm, die ein Alabasterfläschchen mit sehr kostbarer Salbe hatte und goss es auf sein Haupt, als er zu Tische lag. Als aber die Jünger es sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Verschwendung? Ja, also eine hochteure Sache. Wozu diese Verschwendung? Denn dieses hätte um vieles verkauft und den Armen gegeben werden können. Als aber Jesus es erkannte, sprach er zu ihnen, was machet ihr dem Weibe Mühe? Denn sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Denn indem sie diese Salbe über meinen Leib geschüttet hat, hat sie es zu meinem Begräbnis getan. Wahrlich, ich sage euch, wo irgend dieses Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem geredet werden, was diese getan hat, Achtung, zu ihrem Gedächtnis. Aha, zu ihrem Gedächtnis. Ne? Abendmahl zu seinem Gedächtnis wird gefeiert. Ne? Und das sagt Jesus, zu ihrem Gedächtnis. Stimmt's? Ne? Stimmt? Wir sind ja Zeugen, nicht? Überall wird ihr gutes Werk bekannt gemacht. Der Vorgang hier ist also, wie sollen wir sagen, der einfachste. Sie sagt ja nur sein Haupt. Und ist offenbar ein anständiges Weib, und dieser, da hat ja nicht dieser Simon der Aussätzige reklamiert, sondern die Frömmsten in der Gegend im Hause, nicht? Die Jünger, nicht? Ich sage ja immer, nicht? Die Frommen sind ja immer an erster Stelle, aber nicht dort, wo sie sein sollten, nicht? Nicht immer. Entschuldigung. Manchmal sieht es auch besser aus. Das war die erste Stelle. Jetzt nehmen wir den dritten Punkt zuerst, denn der mittlere ist der wunderbarste. Johannes 12, Vers 1. Die Stelle, wo Maria, wo Jesus in Bethanien ist mit seinen Jüngern, wo Maria sich zu seinen Füßen setzt und ihre Schwester reklamiert. Nicht? Der Ort ist nicht so schön, das wollen wir doch noch schnell lesen. Johannes 11, Vers 2. Johannes 11, Vers 2. Vers 1. Es war aber ein gewisser Krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorfe der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salbe salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Deren Bruder Lazarus war krank. Also hier eine Erinnerung an das, was die Maria vorher getan hatte. Und das lesen wir jetzt im Einzelnen, Johannes 12 von Vers 1 an. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa, also vor der Kreuzigung, das ist identisch, nach Bethanien, wo Lazarus, der Gestorbene, war, welchen Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun daselbst ein Abendessen und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tische lagen. Jetzt war er wiederhergestellt und war jetzt dabei. Also ganz andere, neue Situation als die erste. Da nahm Maria 1 Pfund Salbe von echter, sehr kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu, genau wie wir eben gelesen hatten. Salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch der Salbe erfüllt. Es hat nun einer von seinen Jüngern, in dem Fall Judas, Simons Sohn, der Iskariot, der ihn überliefern sollte. Warum ist diese Salbe nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern, ich denke, bei den anderen Jüngern war der Grund nicht viel besser. Die haben auch gesagt, man hätte es den Armen geben können. Ich wäre nicht erstaunt, wenn die in Herzen überlegt haben, die hätte das Kleider verkauft und das Geld unserem Herrn, also uns, gegeben. Darf ich mal so frech sein? Und so. Nun, hier. Das Haus aber wurde von dem Geruch der Salbe erfüllt. Jetzt meldet sich Judas hier. Für 300 Denare hätte es verkauft werden können, um es den Armen zu geben. Er sagte es aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und trug, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus, jetzt wendet er sich an Judas, und beginnt jetzt den nicht zurechtzuweisen mit Donnerworten und es fällt dir ein oder desgleichen etwas. Wie fein begegnet Jesus hier dem Judas. Erlaube ihr, also, wie ehrt er den Judas? Bitte. Ja, du bist der Kassenmeister hier. Ich habe dir die Vollmacht gegeben, über unser gemeinsames Geld zu verfügen. Habe dir das anvertraut. Also bitte, Herr Schatzmeister, sage ich jetzt, erlaube ihr. Ne? Wunderbar. Erlaube ihr, es auf den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt zu haben. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Jetzt kommt Punkt 2 oder Geschehen an das, was ich an zweiter Stelle erwähnt habe, in Lukas 7. Eine lange Angelegenheit, also der Textlänge nach mal. Vers 36, es bat ihn aber einer der Pharisäer, der hat auch den Namen Simon, aber es war nicht Simon der Aussätzige, und der Aussätzige war kein Pharisäer. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möchte. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tische. Und siehe, ein Weib in der Stadt, die eine Sünderin war, so sagt jetzt die Schrift, war es. Ein Weib in der Stadt, die eine Sünderin war, und als sie erfahren hatte, dass er in dem Hause des Pharisäers zu Tische liege, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salbe und hinten zu seinen Füßen stehend und weinend, also nicht zuerst salbend oder so, und weinend fing sie an, seine Füße mit Tränen zu benetzen, nicht mit Salbe. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes und küsste seine Füße sehr. Wir werden staunen, was Jesus dazu noch zu sagen hat. Und küsste seine Füße sehr, und erst jetzt salbte sie die Füße mit dieser Salbe. Als es aber der Pharisäer sah, der ihn geladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte da drin, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für ein Weib es ist, die ihn anrührt. Ne? Denn nach dem Gesetz in Israel ist schon die Berührung mit Unreinigkeit so, dass der das Unreine berührt hat, auch schon wieder unrein ist. Ne? Was das für ein Weib ist, die ihn anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. So, das war sein inneres, stilles Gespräch. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. So. Er spricht, Lehrer, sage an. Ein gewisser Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht hatten zu bezahlen, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich meine, dem er das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und sich zu dem Weibe wendend, sprach er zu Simon, siehst du dieses Weib? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser auf meine Füße gegeben, diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese aber hat, Achtung, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Augenblick, stellen wir uns das mal etwas lebendig vor. Ne? Das passiert jetzt, Jesus und so. Und wir alle wissen, was das für eine Sünderin, ne? Sag mal, eine Hure ist. Ne? So, und jetzt?
Hm? Das sei mir ganz ehrlich.
Ja. Sag lieber nicht. Sag lieber nicht. Knirsch schon. Diese aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, die kam also gerade hinter ihm her, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, diese aber hat mit Salbe meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben. Begründung, denn sie hat viel geliebt. Im Gescheitesten sagt man auch wieder nichts dazu. Hören aber einmal, was da steht. Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Was da in den Zeilen steht, ist schön, dass nicht näher ausgeführt ist. Aber was da drin steht, das weiß der Heilige Geist am besten. Und die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes, die nun einmal in Christo so anders ist als unsere fromme Liebe, wie wir sie uns vorstellen und wie sie nach unserer Meinung sein müsste. Nicht? Ich muss ja nur sagen, wie steht. Ja, bitte. Sind die Gedanken unseres Herrn nicht unsere Gedanken? Ja. Sind seine Wege nicht unsere Wege? In welcher Richtung sind sie so viel höher, als die Himmel höher sind als die Erde? In welcher Richtung? Genau in dieser Richtung. Darf ich noch ein Wort Jesu hier anführen? Ja, ist gut, dass wir uns alle schon gesetzt haben. Dass wir nicht umfallen. Ne? Ich sage euch, Pharisäer und Schriftgelehrten und hohen Priester, Huren und Zöllner werden vor euch ins Reich Gottes eingehen. Verstehen wir jetzt, dass der vom Erdboden verschwinden musste. Ne? Steht so geschrieben. Sagt mal ja. Ganz genau. Haben wir das auch schon gelesen? Die Achsel gezuckt, nicht? Ja, sowas. Ne? Ja, Kinder.
Halleluja!
Aha. Das war jetzt das Ventil, das Nötige. Ja. Aha. Ja. Aber noch nicht fertig, noch nicht genug. Denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, Simon, du bist ja so sauber, so gerecht in deinem Brief. Was?
So brav.
So, aber ja, so brav, nicht so fromm. Hm? Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Ist das jetzt ein Weg Gottes? Eine Ordnung Gottes? Jawohl. Er sprach zu ihr, nicht? Er hat sich ja an sie gewendet, ne? Hat immer auf sie gedeutet, bei diesen Worten. Spricht er zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Und die mit zu Tische lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber spricht zu dem Weibe, dein Glaube hat dich errettet, gehe hin in Frieden. War das jetzt eine, sag mal, arme Seele, die jetzt zum Frieden gebracht worden ist? Was heißt das auf Hebräisch? Das heißt Sulamit, hohes Lied. Hat Sulamit auch bekannt, seht mich nicht an, ihr Töchter Jerusalem, ihr Hochedlen, Hochwohlgeborenen und so weiter, weil ich schwarz, ganz schwarz bin, seht mich nicht an. Ne? Ich bin aber nicht nur ganz schwarz, sondern ich bin lieblich, ja, schwarz wie die Zelte Kedars. Das sind die Araber Ziegenfellzelte, ne? Schwarz wie die Zelte Kedars, aber lieblich wie die Zeltbehänge Salomos. Ne? Angenehm oder wohlgefällig. Ne? Sind wir von Haus aus auch schwarz wie der Rabe? Ne? Und in den Augen Jesu des großen Salomo, ne? So lieblich und so herrlich wie die Zeltbehänge Salomos. Ne? Ach, bitte. Stehen wir unter dem Wohlgefallen unseres Herrn. Ja. Genauso, wem viel von uns vergeben worden ist, der liebt viel. So ist. Hätte ich beinahe gesagt, gewagt zu sagen, ich hoffe, der Herr habe uns allen viel vergeben dürfen oder müssen. Ah ja. Und da dürfen wir gleich zurückkehren zu der Frage, warum, das seid ihr ja Spezialisten, warum hat Gott für die Tragelemente in der Stiftshütte alle, für Säulen, Pfosten, Riegel, Bretter und was da alles zu Tragfähigkeit dienen konnte, aus Akazienholz erstellen lassen oder Akazienholz als Tragelemente gewählt und nicht davor zurückgeschreckt, dass das Allerheiligste im Allerheiligsten, die Bundeslade, auch aus Akazienholz gezimmert worden war. Da nach der Neuen Zürcher Zeitung und der Bestätigung der Fachleute hier im Wald, ne, ist doch Akazienholz unter der Kategorie der Abfallholze die schlechteste Sorte. Akazie heißt im Hebräischen Sittim. Und dann lesen wir, als Israel während den 40 Jahren durch die Wüste wanderte, da lagerten sie im Tale Sittim, also im Akaziental. Und tatsächlich, genau dementsprechend, was Akazienholz darstellt, nämlich Sünde, Sünder. Das Tal der Sünde heißt das auf Deutsch. Und die Söhne Israels hurten mit den Töchtern der Kananiter, also der Nation. Als Dauerzustand. Und dann heißt, und Israel blieb in Sittim. So, Dauerzustand. Bis Gott dann durch ein Gericht eingriff. So. Und dann wanderten sie weiter im Ostjordanland und kamen dann an den Ort, wo sie über den Jordan ziehen konnten. Und wunderbar, dort, auch dort zog ihnen die Bundeslade 2 Tage Reisen voraus, ne, durch den Jordan, nicht, dass die Erlösung in Christo Jesu, und das Volk darf erst am 3. Tag nachfolgen, stimmt? 2000 Jahre später kommt Israel dran. Ne. Auch durch den Tod, ne, ja, jetzt, große Drangsal, ne, hineinzugehen ins Land der Verheißung. Nun, drüben angekommen, wo? In Gilgal. Gilgal, der Name, wurde erst bestimmt, der Ort, Gilgal genannt, als Israel jetzt angekommen war und erhielt den Namen Gilgal deshalb, weil Gott geboten hatte, dem Josua, alles Männliche, also diese mal die 600.000 kriegsfähigen Männer, waren auf der mühseligen Wanderschaft durch die Wüste nicht beschnitten worden. Begreiflich, nicht? Eine Nachsicht Gottes, nicht beschnitten worden. Jetzt musste ganz Israel, männlich, was männlich war, beschnitten werden. Und Gilgal heißt nun, so steht geschrieben, Abwälzung der Schande Ägyptens, nicht? Durch diese Beschneidung dargestellt. Und deshalb nannte man den Ort Gilgal, und hebräisch ist Gilgal der Bruder von Golgatha. Bedeutet Golgatha Abwälzung der Schande Ägyptens. Da hat Gott nicht nur die Schande Ägyptens, sondern die Sünde der ganzen Schöpfung, der ganzen Welt, auf nur einen abgewälzt. Stimmt's? Seinen Sohn. Für uns zur Sünde gemacht, nämlich ausgerechnet derjenige, der nicht wusste, was Sünde ist, der von keiner Sünde wusste, hat er für uns zur Sünde gemacht. Und jetzt haben wir in einem kleinen Prophet das wunderbare, kurze Wort. Haus Israel, gedenket, was geschehen ist, von Sittim bis Gilgal. Vergesst nicht mal nie, woher ihr kommt, ne? Was geschehen ist in Sittim. Und dass die Gnade Gottes gemacht hat, dass ihr trotzdem über den Jordan ins verheißene Land gekommen seid. Ne? Warum? Weil eure Schuld abgewälzt wurde auf euren Gott, nicht? Auf euren Herrn. Und jetzt Akazienholz. Gewählt für alles Material. Sogar der Altar war Akazienholz und der Räucheraltar und der Schaubrottisch war Akazienholz. Nur der goldene Leuchter war gehämmert worden aus einem Talent reinen Goldes. Alle anderen Gegenstände waren Akazienholz, aber mit Gold überzogen. Von Akazienholz war nicht mehr sichtbar. Und was die Bundeslade betrifft, wurde sie inwendig und auswendig mit Gold überkleidet. So. Und jetzt noch die Mitteilung, oder die Orientierung, dass Gott ja nicht Akazienbäume genommen hat und mit Akazienbäumen die Hütte Gottes, die Stiftshütte erstellt hat, sondern was mussten sich die Akazienbäume, und jetzt noch das Wort dessen, dem Jesus dem Blindgeborenen, dem Jesus die Augen geöffnet hat, was war das erste Wort? Ich sehe Menschen, als wären es Bäume. Ne? Also diese Akazienbäume mussten sich was gefallen lassen? Dass die Axt an die Wurzel gelegt wurde, nicht? Um gefällt zu werden. Und wer jetzt da in die Rettung hinein versetzt werden will, muss sich was gefallen lassen? Sich mit Christus kreuzigen zu lassen, mit Christus am Kreuz zu sterben und dann sich mit Christus begraben zu lassen. Also da ist vom Akazienbaum nicht mehr viel sichtbar. Ne? Und jetzt wird der Gefällte, hier totliegende Akazienbaum, jetzt zurecht gearbeitet, nicht? Zurecht gehobelt, zurecht poliert und dann mit Gold überzogen. Nicht wahr? Aber das Material ist und bleibt Akazie. Also, geschieht mit unserem sterblichen Leibe auch etwas? Oder ist von dem Material da überhaupt nie mehr etwas zu finden? Ja, in der Gestalt, wie es jetzt ist, nie mehr was zu finden. Aber was? Dieses Verwesliche wird verschlungen von der Unverweslichkeit bei der Auferstehung des Leibes. Ne? Ja, was passiert dann? Wenn es verschlungen ist, wird es zu einem Bestandteil des Neuen. Ja, bitte. Wenn ich etwas verschlinge, sind das die Eingeweide der Barmherzigkeit, sagt die Schrift, die das verwandeln in einen Bestandteil zum Leibe des Christus. Also, Sünder, ehemalige Sünder, nicht? Denen Gott viel vergeben musste, nicht? Nur die kann er brauchen als Tragelemente in seinem Tempel. Hat jemand etwas dagegen? Ich schon gar nicht, sondern ich freue mich schon auf die Last, die der Herr mir wagt aufzulegen. Du hast recht geurteilt. Und sich zu dem Weibe wendend, sprach er zu Simon: Siehst du dieses Weib? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser auf meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Warum war diese Frau überhaupt fähig? Erstens, in das Haus zu kommen. Sie wusste ja, wer sie war. In das Haus zu kommen und sich so zu benehmen, dass alle anständigen Anwesenden nicht anders konnten, als sich entsetzen und Anstoß zu nehmen. Und der Chef, der Gastwirt, der hier den Herrn Jesus zum Essen eingeladen hat, überlegt, menschlich richtig, wenn das ein Prophet wäre, dann würde er sich von der doch überhaupt nicht berühren. Dann müsste er erkennen, was das für ein Weib ist. Nicht wahr? So. Ja, wie konnte diese Frau sich überhaupt so benehmen? Da sie hörte, dass er hier zu Gast war, da kam sie als uneingeladen einfach da rein. Hat sie sich umgesehen, was sind da für hohe Herren und Damen da? Nicht? Nein. Was hat sie gemacht? Jesus kommt herein, sie kommt gleich hinterher, er legt sich zu Tisch und im Augenblick, wo er liegt, seitdem ich hereingekommen bin, hat sie nicht aufgehört, nicht unterlassen, meine Füße zu küssen. Die ganze fromme Gesellschaft war für sie gar nicht vorhanden. Nur wer war für sie vorhanden?
Jesus.
Was hat das als Voraussetzung, dass sie irgendwie vorher mit diesem Jesus schon einmal in Berührung gekommen ist. Vielleicht etwas gehört hat von einer Ehebrecherin, die hätte gesteinigt werden müssen. Ohne Zweifel nach dem Gesetz. Und das da dieser Jesus. Mit einem Wort fertigbrachte, dass alle Ankläger, die bei der Gelegenheit ja noch den Herrn Jesus selber fangen wollten, nicht wahr? Hätte er gesagt, ja, steinigt sie nur nach dem Gesetz des Mose. Man hat gesagt, der predigt immer Barmherzigkeit. Nicht? An Barmherzigkeit hat Gott wohlgefallen und so weiter. Da hat er jetzt den Heuchler. Nicht? Hätte er gesagt, nein, ja, nicht? In seiner Barmherzigkeit, nein, übt doch Barmherzigkeit. Dann hätten sie gesagt, der redet und gibt Befehle wieder das Gesetz.
Bitte Kassette wenden.
Wunderbar. Was sagst du nun, sagen sie ihm. Mose hat uns geboten, einen solchen zu steinigen. Was sagst du nun? Jesus sagt vorerst gar nichts, sondern er macht etwas, nämlich er bückt sich nieder und schreibt mit dem Finger in den Sand. Die Schriftgelehrten konnten ja wahrscheinlich lesen, was er da geschrieben hat. Da steht irgendwo im Alten Testament, die, wo? Steht was?
Ich werde ihre Namen in die Erde schreiben.
Ah, ihre Sünden, ja. Auf die Erde schreiben, so. Aha. Richtet sich auf und sagt, bitte, wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie. Was passiert? Vom Ältesten Anfang ging einer nach dem anderen hinweg. Bis wer noch übrig blieb, nur noch der Herr Jesus und die Ehebrecherin. Wo sind sie, deine Ankläger? Nicht mehr da. So verurteile auch ich dich nicht. Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Ich kann mir denken, dass diese Sünderin hier solches von Jesus gehört hat. Vielleicht bei seinen Predigten und Wortverkündigung ihn gehört hat. Vielleicht hat sie ein Gerücht vernommen, dass er das uns fromme gar nicht passende Wort ausgesprochen habe. Wahrlich, ich sage euch, Huren und Zöllner werden vor euch ins Reich Gottes eingehen. Was der Heilige Geist an dieser Sünderin so tief ins Herz gegriffen hat, dass sie nicht mehr anders konnte, als einfach zu diesem Jesus gehen und schon voll Liebe zu ihm, all das vollziehen, was der Heilige Geist mit diesen Worten festgehalten hat. Noch einmal der Überblick. Erstens, der Ort Bethanien, Gastgeber Simon der Aussätzige, Gäste Jesus und seine Jünger und dann einfach ein Weib, das weiter nichts anderes tut, als sein Haupt salbt. Und dann die Jünger allgemein reklamieren diese Verschwendung. Ja. Und Jesus, macht ihr keine Mühe, denn sie hat mich zu meinem Begräbnis zum Voraus gesalbt. Dies Werk wird überall dort verkündet werden, wo irgend dieses Evangelium verkündet werden wird. Zu ihrem Gedächtnis. Noch ein Grundsatz, der unserem wunderbaren Gott, Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes entspricht. Es ist die Regel, dass er immer, sagen wir mal, ich übertreibe jetzt, Partei nimmt, auf welcher Seite? Der Angeklagten und weiter. Ich bin nicht gekommen für die Gerechten, sondern für die Sünder. Partei nimmt für, aber sagt es niemand, gell? Aber steht so geschrieben, für die Sünder, ne? Und nicht für die Gesunden, sondern für die Kranken. Ob sie krank sind am Leibe oder in der Seele oder am Geist oder krank sind in der Liebe. Gibt's das auch? Denn Paulus empfiehlt uns, dass wir im Umgang mit Jesus gesund werden in der Liebe. Und gerade in diesem Stück sind wir jeweils die Verlegenheit selbst. Wenn wir in Sachen Liebe irgendetwas sagen sollen oder uns betätigen sollen, Stellung beziehen sollen, dann sind wir in der Regel in der größten Verlegenheit. Nicht? Besonders dann, wenn wir etwas in Worte fassen sollten, wenn es um die Liebe Gottes geht. Nicht? Wo können wir die Zwiesprache der Liebe Gottes lernen? Im Lied der Lieder von Salomo. Da hat der Heilige Geist sich herabgelassen, überhaupt sich menschlicher Worte, also Hebräisch, zu bedienen, hat Worte gewählt, die die Liebe Gottes in einer so feinen, zarten, keuschen Weise und die heikelsten Probleme, was wir gar nicht wagen auszusprechen und so weiter, in menschliche Worte fasst, ausgewählt, wunderbar. Denn die Sprache der Liebe Gottes, entsprechend unserem Herrn selber, ist so tragfähig und so beachtet, dass sie uns alles sich erlaubt, uns alles zu sagen, aber auch uns gestattet, unserem Herrn alles zu sagen, auch Dinge, mit denen wir nie wagen würden, vor einem Menschen anzutreten und vor dem dreimal heiligen Herrn zuletzt. Das ist nicht wunderbar. So, abschließend für heute Abend. Ein Wort aus dem Lied der Lieder von Salomo. Kapitel 1. Ich lese gerade Vers 5. Die Worte, die ich kurz angeführt habe, jetzt spricht sie, die vom Herrn Geliebte, es war die Tochter des Pharao, die er als König in Israel von allen Frauen vom ganzen Erdenrund zuletzt hätte nehmen dürfen nach dem Gesetz. So. Natürlich sind die Töchter zierend neidisch auf die, denn sie hätten das Recht, dass er Töchter Israels, Jerusalems, Jüdinnen genommen hätte. Vers 5, Kapitel 1. Ich bin schwarz, aber anmutig, Töchter Jerusalems. Ich bin schwarz wie die Zelte Kedars, aber anmutig wie die Zelte Hänge Salomos. Seht mich nicht an, weil ich, jetzt griechisch, schwarz bin. Also. Schwarz genügt noch nicht. Zweimal schwarz heißt im Hebräischen. Seht mich nicht an, weil ich ganz schwarz bin, weil die Sonne mich verbrannt hat. Und so weiter. Seht mich. Also, sie bekennt vor denen, die nach dem Gesetz rechtmäßige Frauen hätten werden können von Salomo, die er nicht genommen hat. Er hat die gewählt. Eine Hamitin, denn Ägypten ist das Hauptamt. Und dass es die Tochter des Pharao war, lesen wir prompt, das war seine erste Frau, die er einführte in die Herrlichkeit Jerusalems. Und lesen in Vers 9 jetzt, einer Stute an des Pharao Prachtwagen vergleiche ich dich, meine Freundin, und das hebräische Wort heißt Freundin nicht im modernen Sinn, sondern meine Herdengenossin, meine Mithirtin. Einer Stute an des Pharao Prachtwagen vergleiche ich dich,
meine Mithirten, meine Herdengenossen. Also, in diesem Wort ist sowohl ein prächtiger Vergleich, nicht? Eine Stute ist doch ein prächtiger Anblick, nicht? So. Aber einer Stute an das Pharao gebracht worden, das ist wieder eine feiner gleichzeitige Erinnerung, woher sie kommt. Nicht? So versteht es die Liebe Gottes, wenn schon ein Tadel angebracht werden muss, zuerst ein feines Lob und dann sofort zu verbinden mit dem nötigen Gegengewicht, dass das Lob nicht einen dorthin aufträgt und man vergisst, von Herzen demütig und gottesfürchtig zu sein. Und jetzt? Anmutig sind deine Wangen in den Kitzchen, dein Hals in den Schnüren. Und jetzt werden die Töchter Zions sagen auf einmal, wir wollen dir goldene Kitzchen machen mit Punkten von Silber. Was das bedeutet, lassen wir mal liegen. Gedankenstrich, Vers 12, Achtung. Spricht sie, während der König an seiner Tafelrunde war, gab meine Narde ihren Duft. Wo sind wir jetzt? Genau dort, was Jesus in mehrfacher Weise erleben durfte. Wusste Gott dieser Tochter des Pharao auch viel vergeben, dass sie die Ehre hatte. Also, ich darf zu diesem Geschehen nur kurz für diejenigen, die das noch nie gehört haben, sagen. Warum kommt nicht ein Prophet zu Salomo, Nathan, der seinem Vater David prompt gekommen, gesagt hat, du bist der Mann, dass ich da so schwer versündigt habe. Warum kommt hier nicht ein Prophet Nathan? Sagt Salomo, was fällt dir ein? Schmeiß dich sofort raus, sonst, nicht wahr? Nein, im Gegenteil, was sagt die Schrift? Er verschwägerte sich mit dem Pharao und nahm die Tochter des Pharao zum Weibe und führte sie ein nach Jerusalem, baute ihr einen eigenen Palast und so weiter. Im gleichen Atemzug lesen wir weiter, und Salomo liebte Jehova, liebte den Herrn. Ist sowas möglich? Sowas möglich? Es ist doch köstlich, dass wenn der Herr uns oder der Heilige Geist uns beim Lesen der Schrift am laufenden Band um unsere Frömmigkeit willen in Verlegenheit bringt. Ist er? Ja, das habe ich am laufenden Band erlebt, aber noch mehr, was ich am laufenden Band erleben darf, ist was? Dass dann der Heilige Geist es ist, der unsere Herzensaugen erleuchtet. Also man staunt ja. Oh, das ist ja umso wunderbarer. Jetzt der große Salomo, das heißt Friedefürst. Salomo heißt Friedefürst. Wer ist der wahrhaftige Friedefürst? Christus. Er ist der Sohn Davids, ohne Zweifel, nicht Salomo. Wer ist der wirkliche Sohn Davids? Schon wieder Christus. Er war der weiseste aller Menschen. Wer ist der weiseste aller Menschen gewesen? Schon wieder Jesus Christus. Er ist der König von Israel. Wer ist der wirkliche König von Israel? Er war der Herrlichste von allen. Wer ist der Herrlichste von allen? Ja. Schon wieder Jesus. Und sein Zusatzname, den Gott ihm durch den Propheten Nathan gab, dem Salomo, Jedidja, was heißt das? Der Liebling des Herrn. Hört aber wieder alles auf. Ne? So. Und was der sich dann leistet, und was der sich noch weiter geleistet hat, jetzt nur eins. So wie Salomo, bitte, ist nur ein Schattenriss von Christus. Ich stehe hier, die Sonne beleuchtet mich, strahlend, was passiert? Wirft jetzt mein Körper einen Schatten auf die Erde. Auf die Erde. Die Strahlkraft der Sonne besorgt bei mir einen Schattenwurf, der scharf umrissen ist und vergleicht das Licht mit dem Licht ganz dunkel ist. Aha. Die Schrift sagt, alle diese Dinge, Paulus in Kolosser 2, alle diese Dinge sind nur ein Schatten. Der Körper aber, der diese Schatten wirft, sei der des Christus, der Leib des Christus. Ja, bitte. Je dunkler der Schatten, umso heller das Licht, in dem der Körper, der die Schatten wirft, steht und geht. Stimmt doch. Übereinstimmen, Stimmung zwischen Körper und seinem Schatten besteht nur in zwei Stücken. Die Umrisse und die Bewegungen. So. Das prüfen wir mal bei von Salomo, dass der als erste Frau die gewählt hat, die er nach dem Gesetz zuletzt hätte nehmen dürfen. Auf Christus. Ist Christus der Heilige Gottes, der von keiner Sünde wusste? Ja. Ist er der Friedefürst, der Sohn Davids, der König Israels und so weiter? Haben wir ja schon beantwortet mit Ja alle. Ne? So. Merken wir, dass Salomo wirklich das Umrisse und Bewegungen übereinstimmen. Ne? So. Mit wem hat sich denn der einzige Sohn Gottes, ja, der einzig aus Gott gezeugte und geborene Sohn Jesus Christus, eins gemacht dem Fleische nach? Bitte? Mit der weiblichen Körperschaft, von der die Schrift mehrmals sagt, wie ist zur Hure geworden die geliebte Stadt? Wie heißt die? Jerusalem, die Tochter Zion. Hätte der Heilige Gottes auch dieses Weib nach dem Gesetz nicht auch zuletzt nehmen dürfen? Ne? Da hat er heilige Körperschaften im Weltall genug, nicht? Die da zugeguckt haben, ja, was passiert da nicht? Da wären wir doch. Wir sind doch heilig, gerecht und gut, haben ein Gesetz erlassen und unter Beweis gestellt, dass heilig, gerecht und gut ist. Ne? Was tritt er auf die Erde, auf die verfluchte Erde und landet dann noch im verfluchten Lande Kanaan? Verflucht sei Kanaan. Gepriesen sei der Gott Sems und Kanaan sei sein Knecht. Weit mache es Gott dem Japhet und Kanaan sei sein Knecht. Aber was, der landet in Kanaan? Wo der schwerste Fluch ist. Ne? Also das fällt aber alles aus. Ne? Aha. Also merken wir nur eins, stimmen die Umrisse und die Bewegung. Wie nur Körper mit seinem Schatten übereinstimmen kann. Aber das alles da unten bei Salomo ist eine dunkle Angelegenheit. Stimmt? Aber die Linienführungen stimmen und die Umrisse stimmen. Also können wir, die wir den Körper, den Herrlichkeitsleib Christi nicht sehen können, jetzt schließe ich mit den Worten, könnte ich, wenn mir jemand von einer unbekannten Person vier Schattenrichter gäbe, die von vier verschiedenen Seiten beleuchtet worden sind. Ne? Da könnte ich als Bildhauer den Körper modellieren. So, ne? So kann ich an den vielen Schattenrissen der Personen im Alten Testament besonders nicht, die Modelle für Christus sind, jeder auf seine Weise. Na bitte, ist Jakob, ne? Dem sagt man ja der Erzgaul, habe ich schon von Evangelisten gehört und so weiter. Jakob, ist das auch, na bitte, er ist ein Modell auf Christus, ne? Ja. Na sowas, aber bitte, gibt es im Leben von Jakob dunkle Angelegenheiten? Ne? Gibt es das? Umso heller ist wieder die Herrlichkeit Christi als Knecht Gottes vor unsere Augen gestellt. So, ich habe gesagt, das ist der letzte Hinweis. Und jetzt noch ein Wort von unserem teuren Pfarrbruder Karl Gerock. Überschrieben, lasset sie mit Frieden. Jesus aber sprach, Markus 14, 6, lasst sie mit Frieden. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Lasset sie mit Frieden, kümmert nicht das Weib, weil sie noch hienieden ehrte meinen Leib. Ihre Opfergabe duftet süß durchs Haus, hat sie doch zum Grabe mich gesalbt voraus. Lasset mich genießen zarter Liebe Zoll, lasset sie ergießen, was ihr Herze voll. Wem die Welt erloschen, das war der Sinn drin, ne? Wem die Welt erloschen in der Andacht Glut, rechnet nicht nach Groschen seines Danks Tribut. Arme zu versorgen habt ihr alle Zeit, tut es heut und morgen wie die Not geballt. Doch vom Weltgetümmel gönnt am heiligen Tag noch den Geist, den Himmel, seinen Flügelschlag. Wo als Heiderose ein geweiht Gemüt in der dürren Brose dieser Erde blüht, taugt ihr Rechenmeister, taugt ihr Rechenmeister eure Waage nicht, wägt man auch die Geister mit dem Marktgewicht. Wenn mit ihrem Pfunde fromme Poesie einer Erdenstunde Himmelsduft verlieh, ehret ihre Sendung, dämpft nicht den Geist, scheltet nicht Verschwendung, was den Schöpfer preist. Wunderbar gesagt. Senke nicht erschrocken dein beschämt Gesicht, in ergossene Locken fürcht, oh, weib dich nicht. Mag dich immer schelten die verkehrte Welt, Christus wird vergelten, was ihm wohlgefällt. Ach, nicht oft begegnet lieb ihm hierzuland, darum sei gesegnet milde Frauenhand. Narde, die so reichlich duftend ihn umfloss, Locke, die so weichlich trocknend ihn umschloss. Sei es arm und wenig, was dein Herz getan, er, dein großer König, blickt's in Gnaden an. Der zur Witwengabe mild sein Aug gewandt, hat bei kleiner Habe große Lieb erkannt. Noch in Kreuzeshöhen, noch in Grabeskluft, wird ihn süß umwehen dieser Narde Duft. In der Engel Chören königlich verklärt, wird er die noch ehren, die ihn so geehrt. Wo man je wird melden, was der Herr vollbracht, da wird mit dem Helden auch der Magd gedacht, die zum namenlosen, martervollen Streit ihm den Weg mit Rosen liebend noch bestreut.
Halleluja!
Halleluja.
Amen. Amen.
Weiteres Band leer.